In dieser Podcast-Folge geht es um das wunderbare Thema Sinn erleben und das Thema seelische Resilienz. Was ist das überhaupt? Warum ist das wichtig, darüber zu sprechen? Was bedeutet seelische Resilienz ganz praktisch im Alltag? Und warum verlieren viele Menschen den Zugang zu Sinn? Diese und viele weitere Fragen habe ich erörtert zusammen mit Christina Komnick. Christina ist Expertin für seelische Resilienz, Sinnfindung und Spiritualität und sie hat mit dem Sebastian Mauritz, der Leiter der Resilienzakademie und Experte für Resilienz ist, zusammen ein wunderbares Buch geschrieben und zwar Sinn über Leben in Krisen, dein Workbook für seelische Resilienz. Also lass uns tiefer eintauchen in dieses wunderbare Thema. Los geht's! Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo, toll, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Anja. Ich helfe dir dabei, wenn du unzufriedene Fach- und Führungskraft bist und einen Job hast, der dich nicht wirklich erfüllt und du daran was ändern möchtest. Bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich nochmal daran erinnern, dass eine Umfrage zu dem Podcast läuft und ich würde dich sehr, sehr bitten, daran teilzunehmen. Dauert 1 bis 2 Minuten, das geht wirklich fix. Ich brauche von euch nämlich Antworten zu den Themen, was interessiert euch hier im Podcast. Einmal im Jahr, am Ende des Jahres, mache ich mir Gedanken darüber, wie soll der Podcast weitergehen, welche Themen möchte ich bespielen, welche Themen wollt ihr hören. Das ist für mich natürlich maßgeblich, will es ja nicht an euch vorbei produzieren. Und deshalb bitte, bitte, bitte klick einmal schnell in den Shownotes unten auf den Link zur Umfrage und füll die einmal aus. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt geht's direkt ins Interview rein. Los geht's. Herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich, dass du hier bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hallo.
Super. Ich möchte mit dir heute über das Thema seelische Resilienz und Sinnfindung sprechen, denn dazu hast du unter anderem, also du nicht alleine, ihr habt ein wunderbares Workbook geschrieben und zwar geht es da um das Thema seelische Resilienz und da ist natürlich erstmal die erste Frage, was ist denn überhaupt, also Resilienz, was ist Resilienz, was ist seelische Resilienz, was ist der Unterschied?
Ja, genau, die Frage könnte ich weit ausholen, weil Resilienz und gerade wenn wir über seelische Resilienz sprechen, ne, das sind so ja fast schon 2 der urältesten Begriffe der Menschheitsgeschichte und auch später auch noch das Thema Sinn, womit sich natürlich etliche Menschen und Dichter und Denker auch schon auseinandergesetzt haben. Ich versuche es mal sozusagen kurz zu fassen. Resilienz als solches beschreibt zum Beispiel Professor Dr. Raphael Kalisch vom Leibniz-Institut in Mainz, der beschreibt Resilienz als Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit während und nach Widrigkeiten, ne, oder die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung. Da ist sozusagen der Fokus auf der psychischen Gesundheit, auf der mentalen Gesundheit. Und bei der seelischen Resilienz oder in der Resilienzakademie allgemein, in der ich sehr eng mit Herrn Mauritz zusammen kooperiere und zusammenarbeite, da unterscheiden wir nochmal Resilienz in verschiedene Ebenen der Psyche sozusagen. Also einmal haben wir den mentalen Bereich, mentale Resilienz. Da geht es viel um Kognition und um so die neurobiologischen Prozesse und ja, wie wir es schaffen, Probleme zu bewältigen und unseren Stress im Alltag zu reduzieren. Und dann haben wir die emotionale Resilienz noch. Das ist so explizit noch das Themenfeld, wo wir uns viel mit Emotionswissen auseinandersetzen und Emotionsregulation. Solche Aspekte, wie kann ich gut im Arbeitskontext zum Beispiel auch mit hohem Ärger umgehen, ne, mit dysfunktionalem Ärger oder mit Ängsten und so weiter. Und bei der seelischen Resilienz gehen wir, ich sage mal so ein bisschen, so ein Stück weit noch tiefer, ne, wenn wir uns mit dem Begriff der Seele auch auseinandersetzen und erweitern den Blick vom Ich zum Wir und vielleicht sogar zu einer höheren Kraftquelle noch. Also Seele als etwas, ne, was vielleicht ja nicht nur uns selbst, auf uns selbst bezogen ist, auf das Ego, sondern Seele steht irgendwie immer in Beziehung zu etwas und vielleicht eben auch bei einigen Menschen zum Thema Spiritualität und tiefergehende Kraftquellen, wo man sagen kann, gerade in Krisen, gerade in Widrigkeiten und in herausfordernden Zeiten ist auch Spiritualität und Religion für viele Menschen eine wahnsinnig wichtige Kraftquelle. Das muss aber nicht sein, sondern es kann auch natürlich alles andere sein. Aber im Sinne der seelischen Resilienz, ja, beschreibe ich immer so in der Kurzfassung als das Vertrauen in die Kraft, die uns durch Krisen trägt. Mm. Also eigentlich so wirklich das Stück weit, ne, dieses längerfristige, nicht kurz, auch seelische Resilienz brauchen wir auch im Alltag, in der Kurzfristigkeit, aber gerade so diese Faktoren wieder anzugucken, die uns gerade durch auch schwere Krisen auch tragen und durch herausfordernde Zeiten.
Mm. Total schön. Also ich kriege richtig so ein bisschen Gänsehaut, weil das ist etwas natürlich, was jetzt gerade hochaktuell ist. Und ich nehme an, dass das auch einer der Gründe war, warum ihr dieses Buch geschrieben habt, oder?
Ja, und es ist tatsächlich auch eine sehr weitreichende und längerfristige Auseinandersetzung auch schon gewesen damit. Und ja, auf jeden Fall die aktuelle Zeit, ne? Also ich komme sozusagen auch aus der psychosozialen Arbeit und Begleitung und beruflichen Beratung auch, zum Teil auch damals. Und da spielte natürlich immer dieses Thema Umgang mit Krisen und mit Veränderungen eine wesentliche Rolle. Auch das Thema Sinnfindung ganz zentral, ne? Und dann sozusagen diese Spezialisierung auf Resilienz hat sich in den letzten Jahren ja auch immer mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Begriff ist mehr so in den Mittelpunkt gerückt, sodass auch ja wir spezifisch auch zum Thema Resilienz und psychische Gesundheit eben arbeiten und gerade mit Blick auf ja die Zahlen auch heutzutage, ne, also dass sozusagen die psychischen Belastungen auch weiter ansteigen und interessanterweise auch gerade das Thema der Sinnkrisen finde ich hochspannend, weil die sich eigentlich durch alle Facetten unserer Gesellschaft ziehen. Nur vergleichsweise, wenn wir mal so für uns prüfen, wie oft reden wir eigentlich darüber? Na, also wie oft ist sozusagen das Thema der Sinnkrise, manche beschreiben es auch synonym sozusagen als Identitätskrise, die eine höchst persönliche Krise ist und auch wirklich ernst zu nehmen ist. Aber wie oft sprechen wir darüber im Vergleich zu anderen Krisen, ne? Die auch natürlich auch globale Krisen, die alle wichtig sind und absolut und gleichzeitig die Identität unser Selbst sozusagen auch nicht dabei zu vergessen, ne? Und interessanterweise, ich arbeite viel mit Studierenden oder auch mit Führungskräften oder früher habe ich viel mit jungen Menschen gearbeitet, mit Jugendlichen. Und oder auch mit Müttern, mit alleinerziehenden Vätern und so weiter. Und die Sinnkrise zieht sich eigentlich fast überall durch. Und das fand ich ganz besonders spannend. Und mit Herrn Mauritz zusammen haben wir dann gesagt, wir wollen wirklich dieser seelischen Resilienz Raum geben, die auch sozusagen mehr ins Bewusstsein wiederholen, so ein bisschen daran erinnern, ne, an diese Kraft der Seele auch besonders. Bei all dem, was wir sozusagen sonst auch mental, wir wollen ja alle unseren Stress reduzieren, wir sind sehr in einer Leistungsgesellschaft auch geprägt davon, ne? Noch mehr und funktionieren zu wollen. Und bei der seelischen Resilienz, ja, ist so ein bisschen die Einladung, innezuhalten und ruhiger zu werden, sozusagen nach innen zu schauen und das zu schätzen, was uns eigentlich von, ne, was uns sozusagen geschenkt wurde auch, in diesem Leben und diese unglaubliche Kraftquelle, die in tatsächlich jedem ja auch ist und dem ganzen Raum zu geben, das war auf jeden Fall ja Grund, dieses Buch auch zu schreiben. Seelische Resilienz als solches, das Konzept besteht schon jetzt seit einigen Jahren, seit 2022 habe ich damit spezifisch angefangen mit Herrn Mauritz zusammen und da gibt es sozusagen auch ein größeres Buch und das Sinnbuch sozusagen, das Workbook ist daraus ein Ausschnitt, ne? Deswegen das so zur Rahmung, das ist sozusagen nämlich ein ganz wichtiger Faktor, um die seelische Resilienz zu stärken. Da haben wir eben das Thema einmal Sinnfindung, einmal Intuition, also dieses wieder bei sich ankommen, ne? Die Intuition auch als wirkliches zuverlässiges Werkzeug zu nutzen. So beschrieb es mal Professor Dr. Giegerenzer, Intuitionsforscher, also die Intuition auch wieder wertzuschätzen. Und dann das Thema Spiritualität, was ich eben schon ansprach, und Vision und Visionsarbeit, also diesen Blick auch wirklich in die Zukunft zu richten. Und wie gesagt, Sinn ist einer dieser vier Hauptfaktoren und deshalb auch dieses Arbeitsbuch ganz gezielt zu diesem Thema.
Mhm, super spannend. Ja, toll. Ich will erstmal auf die angewandte seelische Resilienz, ne? So nennt ihr das in eurem Buch ja auch. Was heißt das ganz praktisch im Alltag? Also ganz besonders so in Umbruchsphasen. Viele der Zuhörer und Zuhörerinnen hier sind ja in so Umbruchphasen, ne? Viele beschäftigen sich damit. Wo geht das beruflich für mich hin? Was ist der nächste Karriereschritt? So, was möchte ich denn anstattdessen machen, gerade wenn wir in so einer Sinnkrise sind? So, na, was trägt denn dann eigentlich? Welchen Beitrag möchte ich vielleicht leisten und so? Wie in solcher Umbruchssituation, kommt da das Konzept der angewandten seelischen Resilienz zum Tragen?
Ja, spannend. Danke für diese Rückfrage, weil tatsächlich also dieser Unterschied bei der angewandten Resilienz liegt eigentlich hauptsächlich darin, dass wir genau, wie du sagtest, diesen Fokus auf Praxis auch richten. Na, also angewandt so im Sinne einer Übersetzungshilfe von den Erkenntnissen aus der Wissenschaft und Forschung. Das ist für uns sozusagen auch in der Resilienzakademie in Göttingen so eine ganz zentrale, wichtige Grundlage, die Erkenntnisse aus der Forschung sich anzuschauen, zum Thema beispielsweise Resilienzförderung, ne, die individuelle Resilienz zu stärken oder auch die Teamresilienz. Ne, wenn wir in einem Betrieb zum Beispiel arbeiten, gucken wir ganz gezielt auch dahingehend, was braucht eine Gemeinschaft, was braucht ein System oder ein Team, um besser mit Veränderungen umgehen zu können und auch darauf zu reagieren zu können. Und dann geht's auch bis hin zur organisationalen Resilienz, ne? Also wie kann sich eine ganze Organisation auch besser aufstellen? Das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch beispielsweise durch die Corona-Zeit zum Beispiel auch deutlich gezeigt. Also wie kann da auch eine Organisation flexibler werden, um auf diese Herausforderungen reagieren zu können? Es geht grundsätzlich bei Resilienz immer so ein bisschen um mein Hin- und Herpendeln zwischen dem, wie schaffen wir es, uns anzupassen, also eine gute Adaptation auch zu haben an Veränderungsprozesse, an das, was sozusagen kommt und in welchen Rollen wir auch unterwegs sind, in welchen Kontexten, ne, sich da gut anzupassen sozusagen mit seinem System und dann aber auch wieder in eine gute Regulationsfähigkeit zu kommen, also in eine wieder Entspannung. Und darauf zu achten, wie schaffen wir das? Wie können wir da in einer guten Oszillation, ne, sein? Weil das Leben besteht sozusagen immer aus diesen Wellen und aus den Herausforderungen. Und eben da greift dann sozusagen auch die individuelle Resilienz oder die angewandte, wie wir es hier beschreiben, nochmal. Also wir gucken, was gibt es für Techniken, was gibt es für Forschungsergebnisse und wie können wir das ganz praktisch übersetzen? Was gibt es für Tools im wahrsten Sinne des Wortes dann dafür auch, ne? Mhm. Also für Methoden, beispielsweise, wenn wir wissen, dass, jetzt an dem Beispiel zu bleiben, entweder eine gute Atmung, die den Stress reduziert, ne, und sozusagen zur Entspannung beiträgt, dann fragen wir genau, okay, welche Atmung bietet sich denn da an und wie kann ich das sozusagen bei meiner Zielgruppe anwenden oder im Coaching? Und bei dem Thema Sinnfindung natürlich ganz zentral, wenn wir wissen, dass, das ist das Schöne, in der internationalen Sinnforschung, dass da wirklich nach Professor Dr. Tatjana Schnell, die benenne ich immer sehr gerne, weil sie, habe ich auch im Buch viel sozusagen von, weil die ein fantastisches Buch geschrieben hat aus der Psychologie und aus der Sinnforschung mit vielen, vielen Studien, die uns wirklich zeigen, es ist nicht, ja, nur sozusagen die theoretische Annahme und, ne, auch viele theologische und philosophische Erörterungen gibt es ja zum Thema Sinnfindung und die Annahme, dass Sinn, also wenn ein Mensch Sinn, das Gefühl von Sinn erleben hat, dass es sich eben wirklich positiv auf meine Gesundheit auswirkt. Ne? Das ist ja so ein subjektives Empfinden auch. Und die Forschung bestätigt das halt eben so schön, finde ich, ja, dass es wirklich schwarz auf weiß ist, dass es Studien dazu jetzt gibt. Und das ist ganz fantastisch. Und dann gucken wir eben in der seelischen Resilienz ganz spezifisch, okay, und was gibt es dann für konkrete Tools? Weil darüber reden ist total wichtig und schön und braucht man auch sozusagen fürs Gehirn, ja, um diese Verstehbarkeit zu stärken. Aber dann geht es im nächsten Schritt auch vor allen Dingen in die Wirksamkeit. Und das ist auch was, was wir ganz viel im Coaching machen, ne, in der 1-zu-1-Begleitung. Weil dann dieses Gefühl von, okay, was mache ich denn jetzt damit, ne, dann ja, in diese Wirksamkeit zu kommen. Genau.
Ich weiß nicht, ob das nur meine Bubble ist, wo ich merke, Menschen tun sich immer schwerer mit dem Thema Sinn und was, ne, was möchte ich, welchen Sinn möchte ich mein Leben eigentlich geben? Vielleicht ist das wirklich nur meine Bubble. Vielleicht sagst du aber auch, nee, das nimmt zu. Weiß ich nicht, ob das so ist. Kannst du gleich gerne mal was zu sagen. Und warum ist das so? Also warum tun sich Menschen überhaupt schwer, so ein Sinn erleben für sich überhaupt, also wo sie Sinn erleben wollen in ihrer, nicht nur in ihrer Tätigkeit, sondern generell im Leben. So, warum ist das so?
Also zum ersten Punkt würde ich, das denke ich aus meiner Beobachtung heraus, aber auch mit Blick in die Forschung, glaube ich, bestätigen können. Also es ist tatsächlich so, dass ich finde auch oft, gerade auch in Großstädten oder so, und das ist auch wie so ein Sammelsurium von Menschen, die ganz besonders auch oft nach Sinn suchen und nach einem irgendwie gefühlten richtig oder falsch. Und dahinter steckt auch häufig eine große tiefe Sehnsucht nach Orientierung. Und das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, ja, ein Grundbedürfnis nach Sicherheit, nach Orientierung. Und da ist sozusagen auch das Thema Sinnfindung auch mit hin zu verorten. Auch nach Tatjana Schnell ist das Orientierung zum Beispiel ein ganz zentraler Faktor, der zum Sinnerleben beiträgt. Ja, dann dazu gehört auch das Thema Kohärenz, also ein Gefühl von Stimmigkeit zu erleben. Im Sinne von, habe ich das Gefühl, mit Blick vielleicht in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft und in meine verschiedenen Lebensbereiche, dass ich so das Gefühl von Stimmigkeit habe. Dann hat sie noch dann hinzugefügt, auch das, der Faktor der Zugehörigkeit. Also habe ich das Gefühl, irgendwie mich verbunden zu fühlen, habe ich das Gefühl, einen Platz irgendwie auf dieser Welt zu haben. Und auch das Grundbedürfnis nach Bindung steckt hier auch ganz tief drin, was in uns Menschen ist. Ja, wir streben sozusagen auch danach. Und und diese Faktoren, ach so, und dann noch der Faktor der Bedeutsamkeit. Tatjana Schnell beschreibt es auch so, ja, auch dieses Gefühl von zu haben, dass das, was ich tue, eine Bedeutung hat und dass ich auch Resonanz erfahre. Ja, und das wiederum wirkt sich auf unseren Selbstwert aus und all das. Also man kann da ganz tief eintauchen, auch in diese Faktoren noch tiefer, aber als Grundstruktur finde ich die schon mal ganz hilfreich, weil diese Faktoren uns einen Hinweis geben darauf, dass, wenn die sozusagen erfüllt sind, dass ein Mensch sagt, ja, ich habe das Gefühl, mein Leben ist, ich schreibe dem ganzen Sinn zu, sozusagen. Ne? Vielleicht haben die Einzelnen ihre berufliche Tätigkeit als wichtige Sinnquelle, die anderen haben die Familie, den Freundeskreis oder es ist vielleicht eine Leidenschaft, ein Hobby. Ja, ganz viel trägt auch zur Sinnerfüllung bei, ist das Thema soziales Engagement so als guter erforschter Faktor auch und so ein Stück weit Generativität, also etwas hier mit bleibendem Wert hinterlassen zu wollen. Ja, also dieses Soziale, dieses Hilfe für andere auch. Und was im Endeffekt unsere Sinnquellen sind, das ist hochindividuell, das ist natürlich ganz persönlich. Und gleichzeitig kann man sagen, wenn diese vier Faktoren, also Kohärenz, Bedeutsamkeit, Orientierung und Zugehörigkeit, wenn da einer oder mehrere Faktoren verletzt sind, kann das Gefühl von Sinnleere verstärkt sein, bis hin zu einer Sinnkrise führen. Ne? Also das heißt, es ist natürlich etwas, ein total tief verwurzeltes Thema mit jedem Menschen von uns. Und auch Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, der ist sozusagen für uns zum Thema Sinn und auch Resilienz ganz zentral, deswegen auch ein Teil dazu im Buch, weil er auch davon sprach, na, der Mensch, der strebt sozusagen nach Sinn, ne? Also sozusagen ein ganz tiefes Grundbedürfnis und Streben des Menschen schon. Und er sagte aber auch eher dieses, wir müssen uns gar nicht so viel in diese Gedankengrübelei begeben, sondern vielmehr eigentlich uns öffnen diesem Leben und schauen, was fragt das Leben an? Und wie können wir antworten? Also wie, ne, wenn ich sozusagen rausgehe, wie öffne ich mich diesem Leben und schärfe ich vielleicht auch mein Bewusstsein eher dafür, für diese kleinen und großen Sinnquellen im Alltag? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil oft, man kann ja auch sagen, Sinn ist immer da, Sinn ist überall und in allen, ne, so vom Universum bis ins kleinste Detail und auch so vom Grundlegenden. Ja, ist da, aber diese Frage kann manchen Menschen regelrecht richtig Angst auch einjagen und großen Respekt einflößen, das ist so meine Erfahrung. Und auch gerade in Krisen und in herausfordernden Zeiten kann das sehr überfordernd wirken, wenn man jetzt mit der großen Frage nach dem Sinn um die Ecke kommt und sagt, naja, was gibt dir Sinn? Naja, dann kann es eher dazu kommen, dass der Mensch ganz abschaltet und sagt, Hilfe, das überfordert mich dermaßen, ich weiß es nicht. Und deswegen ist unser, also es finde ich ganz wichtig, dieses in kleinen Schritten dazu wieder zu sensibilisieren und eher dazu einzuladen, geh mal durch den Alltag, geh mal, ne, lass dich wieder sozusagen von deiner Intuition vielleicht führen und mach dir den Sinn in deinem Leben oder die Sinnquellen bewusster. Und das kann was ganz Kleines auch im Alltag sein. Das kann die Tasse Tee sein am Morgen, ne, oder vielleicht ein schönes Musikstück oder, also das muss nicht immer das große Ganze sein, sonst können, sind oft gerade diese kleinen Momente.
Das finde ich total schön, dass du das nochmal so sagst, weil ich erlebe das auch ganz oft so, dass gerade so in Umorientierungsprozessen, dass es dann oft nicht schnell genug geht, ne? Und dann wird da Druck gemacht und das muss doch jetzt und so. Und dann sage ich, ja, innere Arbeit, das ist es ja, braucht Zeit. So, das ist leider nicht so, ah, wir legen jetzt mal den Schalter um und dann ist es einfach da und alles ist klar, so, was gestern noch völlig unklar oder diffus war, so, ne? Und ich finde das nochmal ganz schön, dass du sagst, so, da in kleinen Schritten und guck mal im Alltag und so, das finde ich ist nochmal ein ganz, ganz wertvoller Hinweis.
Ja.
Was kann ich denn vielleicht so einen ersten kleinen Schritt in die Richtung, also wenn ich jetzt merke, so, ich habe da tatsächlich ein Thema mit, ich merke, mir fehlt der Sinn. Was kann ich denn als ersten kleinen Schritt vielleicht in die richtige Richtung machen, so um voranzukommen, um das schrittchenweise loszutreten? Was würdest du sagen?
Ja, so tatsächlich so einer der ersten Schritte ist viel dieses Thema der Wahrnehmung zu schulen. Also eigentlich erstmal wieder, ne, was ich eben meinte, so dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, wie gehe ich eigentlich durch den Tag? Mhm. Auch nach der Sinnforschung ist es ganz interessant, wir Menschen haben vielleicht automatisch oft diesen Filter drauf, dass wir eher das sehen, was sinnlos ist und was nicht so gut ist, ne? Oder wir können häufig auch viel eher unsere Schwächen aufzählen. Also das erlebe ich sehr stark auch bei Studierenden, ne? Oder selbst auch mit Führungskräften und unterschiedlichen Kontexten. Man ganz schnell darin ist, was noch verbessert werden kann, was noch nicht so gut ist und so weiter. Aber gleichzeitig, da ist ja eben die Einladung, geh mal sozusagen wirklich mit dieser Sinnbrille durch den Tag und mit dem Ressourcenbewusstsein. Was ist alles schon da? Ne? Und das ist ganz interessant, weil man da natürlich, kann man sich auch ja wie so eine Art kleines Journaling noch dazu holen, dass man das aufschreibt und dass man so kleine Sinnmomente im Alltag sammelt. Und auch in der Rückschau kann man zum Beispiel sich fragen, was hat mir heute oder in den letzten Tagen irgendwie vielleicht meiner Seele gut getan? Was gab es vielleicht für einen kleinen Lächelmoment oder auch einen Moment der Rührung? Das haben wir auch im Workbook sozusagen. Gerade die Rührung ist ganz interessant, weil wenn man sich fragt, wo habe ich denn, das kann auch im Arbeitskontext sein, das kann zwischen Tür und Angel sein, sozusagen so ein kleiner Moment der Rührung. Ne? Vielleicht ist es ein Gespräch mit einer guten Kollegin, vielleicht ist es eine Begegnung oder ein Wort der Wertschätzung zum Beispiel oder ne? So eine kleinen Momente. Aber wann habe ich das denn das letzte Mal gespürt? Vielleicht ist es auch was Größeres, ne? So eine Überraschung oder irgendwie eine Sehnsucht, die sich erfüllt hat. Und wenn wir dann in Kontakt gehen mit diesem Moment der Rührung, das ist so eine kleine Wahrnehmungsübung, und dann mal zu spüren, wo in meinem Körper spüre ich denn da eine Rückmeldung? Ne? Das sind so die somatischen Marker, so eine körperliche Rückmeldung, die mit unseren Emotionen einhergehen. Das heißt, da ist unser kluger Körper auch ein gutes Feedbacksystem, mal zu schauen, okay, wo spüre ich denn das? Ist das vielleicht so eine Wärme im Herzbereich oder vielleicht so eine leichte Gänsehaut? Ne? Bei Rührung zeigt sich auch manchmal tatsächlich so kleine, so sanfte Tränen in den Augen. Also irgendwie so eine, ach, das tat mir gut, also eine angenehme Form auch. Und wenn wir das dann so spüren, damit im Kontakt zu bleiben, dann gibt es Möglichkeiten, dass man sowas auch wie so eine One-Minute-Meditation macht, einfach eine Minute, das machen wir auch viel mit Führungskräften zum Beispiel, One-Minute-Meditation einzuüben, einfach, es muss nicht die lange Meditation sein, sondern vielmehr diese kurzen, stillen Momente einzubauen, ne? Vor einem wichtigen Telefonat, vor einem wichtigen Meeting, kurz innerlich ruhig zu werden, sich zum Beispiel mit so einem Moment der Rührung zu verbinden und zu sagen, was tat mir da gut, wo hat mir das irgendwie mein Herz berührt, meine Seele berührt und dann weiterzumachen. Und alleine dieses Bewusstsein, das kann tatsächlich schon einen kleinen Unterschied machen, weil unser Fokus dann anders gerichtet wird. Die Aufmerksamkeit wird auf diese kleinen Sinnquellen gerichtet. Und es muss, wie gesagt, nicht der neue Beruf sein. Es muss nicht ein neuer Partner oder eine Partnerin sein, diese großen Sinnquellen, sondern es können eben diese kleinen Momente auch sein. Und der nächste Schritt, wenn man das möchte, wäre dann quasi natürlich daran anzuknüpfen und zu fragen, okay, was davon tat dir denn besonders gut? Und erkennst du vielleicht auch so deine wichtigen Werte vielleicht dahinter? Ne, oder eine wichtige Sinnquelle in deinem Leben, die dir vielleicht auch gerade in Krisen Kraft gibt. Und dann zu fragen, okay, was kannst du tun, um davon vielleicht auch mehr zu machen?
Mm. Oh, wie schön. Da waren so viele Sachen drin. Also ja, auch das mit den Ritualen, das finde ich auch super wichtig. Ne? Also da sich immer wieder lieber klein und dafür regelmäßig sich damit auseinanderzusetzen, als zu denken, okay, jetzt setze ich mich mal eine Stunde hin und meditiere mal ganz doll über den Sinn. Nein, sondern wie du auch gesagt hast, dieses fand ich auch so schön. Wie habt ihr das beschrieben? Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Die Hüterin des Sinns ist die Rührung, so. Und das fand ich ganz schön, so, ne. Das hat mich tatsächlich auch berührt, so. Das da war bei mir, ja, da war der Moment der Rührung da, ne.
Genau. Ja, wie schön. Ja. Genau, das ist aus dem Hütermodell von Herrn Sebastian Mauritz und meinem Kollegen auch Ruben Langwara, der ganz viel zur emotionalen Resilienz macht. Und das ist ganz spannend, weil wir da wirklich so diese Brücken bauen, ne. Es muss nicht immer die direkte Frage sein, wie gesagt, was sind deine Sinnquellen, was gibt dir Sinn im Leben und so weiter und so fort, sondern manchmal aus einer anderen Perspektive heranzutreten und deswegen Rührung als Hüterin des Sinns, dass wir erstmal nach der Rührung fragen oder nach einem schönen Lächelmoment und dann die nächste Frage vielleicht, ne, dran anknüpfen kommt, okay, und wie weist die dich denn auf das hin, was dir wirklich wichtig ist im Leben? Weil Rührung ist eine hochspannende Emotion. Ne? Es gibt eine Studie, die hat das untersucht, sozusagen, was Rührung auslöst. Und das sind eben genau diese Momente der Bindung oft, ne? Und der Verbindung vielleicht sogar schon. Also Rührung entsteht auch in der Selbsttranszendenz, in der Verbindung zu etwas Höherem ganz besonders. Ne? Aber ganz besonders ist es eine Emotion, wo unser Ego auch ein Stück kleiner wird, wo wir in der Bindung und Verbindung zu anderen stehen. Das können Personen sein, es kann die Natur sein, ne? Es kann mein Hund sein oder eben vielleicht auch sowas wie Spiritualität. Das ist ganz, ganz spannend. Und wenn wir Rührung spüren, und das ist dann auch die Einladung vielleicht für die Zuhörenden auch in der nächsten Woche oder in den nächsten Tagen, wenn man sowas merkt, ah, spannend, jetzt bin ich irgendwie gerade, ne, kriege ich so eine kleine Gänsehaut, kann auch, wie gesagt, ein schöner Song sein oder irgendwie so. Und dann im nächsten Schritt, okay, spannend, welcher wichtiger Wert taucht hier auf von mir und welche Sinnquelle. Und das ist eben diese kleine Brücke dann dahin, so sich von einer anderen Tür eigentlich dem ganzen Thema auch zu nähern. Ne?
Ja. Super spannend. Das werde ich selber auch mal machen. Und ich habe das ganz oft so in Filmen oder so. Da kommen ja auch ganz oft so Momente also bei mir zumindest kommen ganz oft Momente der Rührung. Und da will ich auch mal hingucken. Das ist ein super spannender Aspekt. Danke. Ja. Super, cool. Was sind denn häufige Missverständnisse über Resilienz, so mit denen ihr immer wieder zu tun habt?
Spannend. Also ich glaube, so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast mit der Schnelllebigkeit, da bin ich vorhin so ein bisschen also in Resonanz gegangen, als du das gesagt hast, dieses ja irgendwie gefühlt auch immer wieder dazu einzuladen, so ein bisschen zur Verlangsamung und auf Pause zu drücken. Und ähnlich sehe ich das auch bei dem Begriff der Resilienz, dass die Entwicklung, also Resilienz ist ein uraltes Phänomen, ne, sozusagen. Wir blicken auch in der seelischen Resilienz ganz besonders in die alte Philosophie und schon in alte Schriften, auch der Christenlehre und so weiter. Das ist ganz interessant, als ich mich damit beschäftigt habe, dass schon damals im dritten und vierten Jahrhundert über die Widerstandskraft geschrieben und berichtet wurde, so, ne? Also von den Wüstenmüttern und Wüstenvätern so aus der syrischen Wüste heraus, wie wir Menschen eigentlich es schaffen können, besser mit den Stürmen des Lebens umzugehen. Und welche Schutzfaktoren, das sind sozusagen alle die Faktoren, die uns in der Gesundheit stärken, ne? Und uns Kraft geben, also wie die Schutzfaktoren aufgebaut werden können und gleichzeitig auf der anderen Seite, welche Risikofaktoren es gibt. Das heißt, was trägt eigentlich zur Verletzlichkeit bei, zur Vulnerabilität, was raubt uns Kraft und Energie? diese beiden gegeneinander oder nicht mit, nee, gegeneinander, sondern miteinander anzuschauen, das ist ganz zentral bei dem Thema Resilienz. Und was, finde ich, passiert ist, also wenn du das so fragst, ist es häufig, gerade in den letzten Jahren, weil das Thema gefühlt mehr in den Fokus geraten ist. Also seit den 70er Jahren hat sich die Psychologie und die Forschung damit immer mehr auseinandergesetzt. Und wir erleben das ja, dass so in den letzten 5 bis 10 Jahren dieser Begriff nochmal sehr modern irgendwie auch wurde. Und da so leicht die Tendenz auch hinzu besteht, dass es so als eine Art Superkraft oder so, ne, verkauft wird. Also auf gut Deutsch, tschakka, jetzt müssen wir alle resilienter werden. Und dann sind wir wie so eine Teflonpfanne, prallt jeder Stress an uns ab. So. Und da liegt wirklich auch eine Gefahr, finde ich. Und das ist nicht unsere Haltung der Resilienzakademie. Dieses von heute auf morgen ist alles wieder super und wir haben diese Kraft der Resilienz und können allen Stürmen standhalten. Sondern Resilienz ist eher, finde ich, etwas höchstpersönliches, etwas auch sehr Vulnerables, etwas, was wirklich, was ich schon meinte, dieses Lebendige auch hat. Ne? Und es braucht Zeit. Also wenn wir 20, 30 Jahre in einem System unterwegs waren, wo wir sehr leistungszentriert vielleicht auch waren und wo wir entsprechende Glaubenssätze aufgebaut haben und, ne, und gewisse natürlich Tendenzen und Muster, dann gilt es eigentlich erstmal darum, mindestens auch sich Zeit zu nehmen. Also dann kann das nicht von heute auf morgen alles verändert werden, sondern da auch sehr versöhnlich mit sich ein Stück weit zu sein und zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, ne, und ich möchte vielleicht da einfach eine andere, einen anderen Zugang zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Werten und so weiter bekommen und da eigentlich auch auf jeden Fall sich auch für Zeit zu nehmen. Mhm. Es kann schneller gehen, als man oft denkt. Das ist was anderes. Ne? Es kann sozusagen schöne Veränderungsprozesse, das kennst du wahrscheinlich als Expertin zu Genüge, sozusagen das spannende Phänomen. Man weiß das vorher nie, aber trotzdem sich auf eine Art von Reise zu begeben, das, glaube ich, ist das Wichtigste. Das ist so dieses, das dazu lade ich auch in der seelischen Resilienz immer ein, es ist eine höchst persönliche Reise. Und auch das Thema Sinn übrigens, interessanterweise, Sinn kann auch aus dem Lateinischen mit sentire übersetzt werden, mit fühlen, wahrnehmen und Gang, Reise, Weg. Ja, also es ist schon von der Wortherkunft irgendwie etwas, was mit uns persönlich zu tun hat und sich da einfach eher auch Freude dabei zu haben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg und nicht dieses von heute auf morgen wie so ein Schalter, der umgelegt wird, was oft, finde ich, so ein Missverständnis ist mit Resilienz.
Ja, toll, dass du das auch nochmal so ganz klar benennst. Ich habe das ganz häufig, ich fange nochmal neu an. Manchmal begegnen mir Menschen, die so gar nicht mehr den Kontakt zu sich haben, die so ein bisschen so, sag ich mal, wie innerlich betäubt sind, die wahrscheinlich schon Schwierigkeiten haben mit, ich fühle da gar nichts Intuitives mehr. Ne? Also und dann kommst du und sagst, spür da mal rein. So, was würdest du diesen Menschen mitgeben, die sich so innerlich betäubt fühlen und da gar nicht mehr so richtig den Zugang zu sich selber finden?
Ja, also das ist auch eine hochindividuelle Frage. Vielleicht auch tatsächlich immer in meinem Kontext zum Beispiel. Ich arbeite, also ich komme aus der psychosozialen Arbeit, habe auch therapeutische sozusagen unterschiedliche Fortbildungen gemacht, bin aber keine Therapeutin sozusagen in meiner Tätigkeit. Wenn ich merke, dass es vielleicht wirklich auch etwas Schwerwiegenderes dahinter steckt, bin ich immer ein totaler Fan davon. Ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk, dass ich da auch Hand in Hand sozusagen dann begleiten würde und es vielleicht sogar zu einer anderen Form der Unterstützung geht. Wenn es wirklich eine vielleicht zum Beispiel tiefsitzende Sinnkrise ist, weil interessanterweise ist in solchen Krisen häufig diese Blockade auch da. Also da in einer schweren Sinnkrise wird der Zugang zu unserem Selbst so ein bisschen, also zu diesem Spüren, kann sein, dass das regelrecht blockiert wird, dass wir wenig mitfühlender mit uns sind. Ne? Tatjana Schnell beschreibt es auch so, dass dieses Selbstmitgefühl oft gemindert ist. Also wenn ich das spüre, dann geht es wirklich um eine feine Justierung und zu gucken, es gibt auch logotherapeutische Therapie, sozusagen Unterstützung gezielt dazu. Anders, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Alltag unterwegs bin und das jetzt in einer 1:1 Arbeit begleite und es keine Diagnose sozusagen dahinter steckt, sondern im Alltäglichen eigentlich eher, wenn du das so beschreibst, man hat vielleicht Schwierigkeiten dazu, sich wieder zu spüren und gerade das Thema Intuition, ne, wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen, gerade hier kulturell bedingt, zum Beispiel in Deutschland, das ist interessanterweise auch unterschiedlich, ne, wenn wir in andere Länder gucken, dieser Zugang zur Intuition ist was anderes. Und wenn wir uns Kinder anschauen, haben die einen wunderschönen Zugang zu ihrer Intuition. Und wir verlernen das manchmal fast regelrecht, ne, im Laufe des Erwachsenenwerdens. Und da eigentlich diese zu schauen, wie können wir den Zugang zu unserer Intuition wieder stärken in kleinen Schritten und dann entsprechende kleine Übungen dazu auch einzubauen. Also das ist auf jeden Fall möglich. Auch da eben das Thema Zeit, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Und es muss nicht eine große Veränderung von heute auf morgen sein, sondern in kleinen Schritten sich dem Ganzen eigentlich ja wieder so ein bisschen zu nähern. Und da spielen sowas wie Wahrnehmungsübungen einfach eine große Rolle, ne? Sich wieder irgendwie mit in Kontakt zu bringen. Und das zum Beispiel, was spüre ich in meinem Körper, wenn ich den Raum betrete oder wenn ich einen Brief öffne? Ja, das sind sozusagen somatische Marker, die man dann immer mehr so ein bisschen trainieren kann. Ne? Welche Rückmeldung gibt dir dein Körper? Und ein Punkt ist auch nochmal ganz interessant. Ich habe vorhin ganz kurz so angedeutet, dass wir bei der Resilienz in der Akademie auch die psychische Ebene ja unterscheiden in mental und seelisch sozusagen und noch Emotionen. Und dazu aber auch die körperliche Resilienz haben. Also wir haben sozusagen vier Arten der individuellen Resilienz, mit denen wir arbeiten. Und die vierte ist eben die körperliche Resilienz. Und meiner Erfahrung nach und auch meiner Kollegen, das ganz interessant ist, wenn wir bei der körperlichen Resilienz auch ansetzen. Weil wir wissen ja, Körper, Geist und Seele bedingen sich gegenseitig. Und dann auch die Einladung immer wieder zu gucken, wie geht es eigentlich meinem Körper gerade? Sprich, vielleicht auch sich beim Arzt gut durchchecken zu lassen, ne, das Blutbild machen zu lassen. Interessanterweise ist auch bei Frauen das Thema Hormonsystem ganz spannend. Wenn unser Hormonsystem in Dysbalance ist, fällt es uns häufig auch viel schwieriger zu meditieren oder vielleicht Achtsamkeitspraktiken zu machen. Ne, und wenn du sagst, okay, wenn ich das merke, dass jemand da vielleicht totale Schwierigkeiten hat, ist immer auch die Einladung, hey, wie geht's dir sozusagen gerade körperlich? Hast du das Gefühl, du bist da in einer guten Balance? Ne? Oder ist da vielleicht auch eine Dysbalance? Und die Erfahrung zeigt, wenn das dann zum Beispiel, wenn wir mit Hormonexperten auch zusammenarbeiten und mit Medizinern, wenn ein Mensch sich dann wirklich mal so grundauf sagt, so, und ich kümmere mich jetzt um mich und Körper, Geist und Seele, mal durchchecken lässt, spannenderweise, wenn die körperliche Regulation da ist, funktioniert auch das andere häufig viel, viel leichter wieder. Ja. Und das auch so, deswegen sich nicht so abzustrafen, ne? Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, nicht zu denken, jetzt alle anderen reden immer von Meditation und Achtsamkeit, ach ja, wie schön, aber ich schaffe es einfach nicht. Und das kenne ich übrigens auch von mir persönlich, es hat mich extrem frustriert und das ist gerade im Leistungswesen, ne, wenn wir sozusagen im Arbeitskontext schauen, ist das immer so schön gesagt, wenn man sagt, na jetzt entspann doch mal und jetzt meditiere eine Runde, sondern ja, da eher auch Körper, Geist und Seele wirklich ganzheitlich eher auch zu betrachten. Ne?
Ja, super. Wenn du jetzt noch so eine letzte Botschaft raushauen könntest an die Zuhörenden zu deinem Thema Sinnfindung, was wäre das? Was möchtest du noch mit rausgeben? Was wäre dir noch wichtig? Was wir noch vielleicht noch nicht angesprochen haben hier heute.
Ja, also tatsächlich, dass so ein bisschen diesen Kern der seelischen Resilienz, den ich auch manchmal so gern beschreibe, dieses Vertrauen ins Leben, also dieses Vertrauen in diese Kraft der seelischen Resilienz nicht zu vergessen, sondern sich daran eigentlich wieder zu erinnern, dass es so viel da ist und dass es oft nur darum geht, dass, also in Häkchen nur, das Bewusstsein dafür wieder darauf zu lenken. Und was wir auch im Buch haben als Struktur, ist dieses vom Warum zum Wofür. Das heißt, das Warum ist häufig, das ist ganz wichtig anzugucken. Also ne, wir sind schnell sozusagen in den Warum-Fragen, auch in der Krise. Warum habe ich das und das gemacht? Warum ist mir das und das passiert? Also die Warum-Frage ist
rückwärts,
so wichtig. Rückwärts, genau. Ja. Warum ist das passiert? Genau, wie du sagst, das ist vergangenheitsorientiert. Ne? Das Warum will verstehen. Ne? Es schärft sozusagen die Verstehbarkeit. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das thematisieren und dem Raum geben. Nur dann ist die Frage, wann wird es eher dysfunktional und wann verharren wir uns so in diesen, ne, in der Vergangenheit vielleicht und in den Warum-Fragen? Und was wirklich, finde ich, auch wunderschön ist, auch in der Literatur von Viktor Frankl und zum Thema Sinnfindung und so weiter, finden wir dieses Wofür ganz stark. Also von diesem vergangenheitsorientierten Warum hin zum Wofür in die Zukunft zu blicken. Und das ist eben Schön, weil es lösungsorientiert ist, weil es uns den Blick in die Zukunft werfen lässt. Und das wäre, glaube ich, so fast mein, ja, auch mit einer der wichtigsten Wünsche für jeden, dass man halt vom Warum zum Wofür kommt. Beides hat seine Berechtigung, aber das Wofür sollte gestärkt werden. Ja, und da einfach, also und da steckt ganz viel auch Sinn hinter sozusagen. Also wenn wir uns damit beschäftigen und jemanden fragen, wofür tust du das? Wofür stehst du morgen früh auf? Ne? Das, oder hast du vielleicht ein größeres Ziel, vielleicht auch sogar eine Vision, wie es in Unternehmenskontexten ja auch häufig da ist, dann kommt diese Kraft auch da häufig zum Vorschein und dann sind wir in Kontakt auch mit angenehmen Emotionen, ne? mit Freude, mit vielleicht auch Dankbarkeit und das wird dann sozusagen alles sehr stark aktiviert und auch in der Verbindung sind wir dann viel stärker, wenn wir über das Wofür sprechen und das Zukunftsorientierte.
Ach, liebe Christina, ich könnte noch Stunden mit dir hier weiter rüber sprechen, weil das so ein tolles, spannendes Thema ist. Aber ich glaube, wir kommen jetzt zum Schluss. Ja. Wenn ich das Buch von euch, ihr habt das ja zu zweit geschrieben, kaufen möchte. Wo finde ich das? Wie heißt das? Und was ist die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
Ja, das Buch heißt Sinn über Leben in Krisen, dein Workbook für seelische Resilienz. Es ist, wie gesagt, extra ein Arbeitsbuch, ne? Und das so ein bisschen gedacht, also immer sozusagen theoretischer Input und dann praktische Übungen für sich persönlich, für die eigene Reise vom Warum zum Wofür, aber eben auch für die Übertragung im beruflichen Kontext, wenn man Menschen da drin begleitet, in Coaching, Training, Beratung, im Bereich Lehre und Führung. Also wenn man da einfach so ein bisschen was an die Hand haben möchte, vielleicht was einen dahingehend begleitet, um Sinnfragen zu begegnen. Und das Buch ist sozusagen mit dem fantastischen Verlag in Göttingen, Vanhoek und Ruprecht, entstanden. Darüber, über deren Seite ist es natürlich zu bekommen, ansonsten auf allen Plattformen. Und genauso auch sozusagen würde ich einfach sagen, Christina Komnik, meine Website ist sozusagen, da stehen alle meine Kontaktadressen und Kontaktmöglichkeiten drauf. Und ich bin in enger Kooperation, wie gesagt, als Mitarbeiterin auch der Resilienzakademie tätig. Und da sind Sebastian Mauritz und ich gut erreichbar. Und da freuen wir uns immer, wirklich. Ich möchte auf jeden Fall die Einladung aussprechen. Wir freuen uns total über Austausch und Vernetzung. Wenn Sie und wenn ihr Interesse habt, darüber mehr zu erfahren, meldet euch jederzeit sehr, sehr gerne. Da würde ich mich total freuen. Ja, und ich danke dir natürlich auch ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und für deine schönen Fragen und die Einladung hier zum Podcast. Dankeschön.
Super, ich danke dir. So, ich hoffe, das Gespräch mit der Christina hat dir gut gefallen. Du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Schreib es wie immer gerne hier in die Kommentare und das Spotify rein. Das freut mich immer total von euch da zu hören und zu lesen. Und wenn du wie immer am Ende des Podcasts mache ich ja einen Aufruf dazu, gerne mit mir Kontakt aufzunehmen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es die Möglichkeit, ein Strategiegespräch zu vereinbaren, ein kostenfreies. Und da gucken wir erstmal, wo stehst du, wo willst du hin, was sind so die Dinge, die Themen, die dich da bewegen. Und dann schauen wir, ob da eine Zusammenarbeit sinnvoll ist und in welcher Form die stattfinden kann. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag. In der nächsten Woche viel Freude im Job. Und bis dahin sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.